das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Romy Hiller.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Guten Abend auch von mir.
Mehr Soldaten mit modernem Gerät und digitaler Ausrüstung. Eine ganz neu aufgestellte Bundeswehr. Boris Pistorius, der Bundesverteidigungsminister, hat die Marschrichtung vorgegeben, auch auf der heutigen Bundeswehrtagung in Berlin. Doch bei manchen Projekten kommt die Truppe offenbar nicht in Tritt. Etwa bei der Einführung der digitalen Funktechnik. Ein Mammutprojekt, aber auch mit Mammutproblemen. Von Schwierigkeiten beim Einbau in die Fahrzeuge bis hin zur Software. Schon sehen einige die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr bedroht. Dazu gleich ein Gespräch mit dem Bundesverteidigungsminister. Doch zuvor fasst Stefan Stuchlich zusammen, was bei der Erneuerung der Truppe dazwischen funkt.
Strahlender Sonnenschein. Das neue Seefernaufklärerflugzeug landet in Berlin. Vor 3 Jahren in den USA bestellt und jetzt schon einsatzbereit. Ein Musterbeispiel für gelungene Beschaffung. Eigentlich müsste der Minister mit Soldaten und Beamten zufrieden sein. Was er aber heute bei der Bundeswehrtagung ankündigt, ist nichts weniger als ein großer Umbau seines Beschaffungsamts.
In Zusammenarbeit mit der Präsidentin soll eine Organisation des Bereiches entstehen, die hohe Auftragszahlen auch nachhaltig stemmen kann, Innovationen der Truppe fördert und noch enger mit der Industrie kooperiert.
All das funktioniert bei diesem Projekt nicht. Für 20 Milliarden Euro soll die Bundeswehr auf Digitalfunk umgestellt werden. Doch die neuen Geräte der deutschen Firma Rode und Schwarz passen nicht in die Bundeswehrfahrzeuge. Fahrzeugdächer müssen aufgeschweißt werden. Für den Boxer hier, dem Fahrzeug für den Gefechtsstand, gibt es noch überhaupt keine Lösung. Und wenn es funktioniert, wie beim Leopard-Panzer hier, dann dauert der Einbau eines neuen Funkgeräts 5 Wochen.
Das Problem ist leider nicht neu. Erst jetzt wird offensichtlich mit Intensität daran gearbeitet, eine schnelle Lösung zu finden. Orientieren wir uns an unseren NATO-Partnern, ist klar, die Digitalisierung ist möglich und sie ist notwendig zur Verbesserung der Einsatzfähigkeit in einer sehr ernsten Lage.
Die Bundeswehr kaufte die Software bei einer Tochter des deutschen Rheinmetall-Konzerns mit Namen Blacknet. Die Software aber funktioniert im Moment nicht wunschgemäß. Jetzt also baut die Bundeswehr analoge Funkgeräte, die funktionieren, aus ihren Fahrzeugen aus und mit großer Mühe digitale Geräte ein, die erstmal nicht funktionieren.
Das gefährdet die Sicherheit der Soldatinnen und Soldaten, das gefährdet die Einsatzbereitschaft bei der NATO. Nur es ist jetzt auch nicht so, dass wir mit den analogen Funkgeräten losziehen können und dann furchtbar einsatzbereit sind. Die können ja auch ausgespäht werden von Russland.
Hier in Litauen an der NATO-Ostflanke weiter mit den alten analogen Geräten zu funken, ist nicht möglich. Man wäre einfach zu orten. Die Industrie müsse beim Digitalfunk jetzt die Probleme mit der Software lösen, heißt es im Verteidigungsministerium. Das sehen die Lieferanten ganz anders.
Ich würde nicht querschreiben, dass die Software nicht funktioniert. Ich würde sagen, das Zusammenspiel verschiedene Dinge funktioniert nicht. Es ist von unserer Seite alles in Ordnung, aber das Problem des Einbaus ist halt bei der Beschaffung ein bisschen unterschätzt worden.
Boris Pistorius hat für die Lösung des Problems gerade externe Ingenieure hinzugezogen. Kostenpunkt über 100 Millionen Euro.
Und über die Beschaffungsprobleme beim Digitalfunk sowie die Debatte um den künftigen Wehrdienst habe ich mit dem Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius von der SPD am Nachmittag folgendes Gespräch führen können. Guten Tag, Herr Pistorius.
Guten Tag, Herr Zamperoni.
Beim Aufklärungsflugzeug Poseidon, das Sie heute präsentieren konnten, da scheint es ja zu laufen. Beim Digitalfunk für die Bundeswehr dagegen liegt eine Menge im Argen. 20 Milliarden Euro Kosten, aber digitale Funkgeräte, die nicht taugen, der Einbau ist kompliziert, die Software macht Probleme. Wie kann so ein Desaster passieren?
Na, mal immer langsam mit den jungen Pferden, wie man so schön sagt. Dieses Projekt war von Anfang an eins, von dem alle wussten, dass es hochkomplex werden würde. Schon vor über 40 Jahren, als die analogen Funkgeräte eingebaut worden sind, hat es 15 Jahre gedauert, weil es eben komplex ist. Jetzt reden wir nicht einfach nur über digitale Funkgeräte für die sprachliche Kommunikation, sondern über eine Echtzeitvernetzung zwischen jedem einzelnen Soldaten, dem Fahrzeug und dem Gefechtsstand. Das ist hochkomplex und da geht es eben auch um Datenübertragung. Und da wir uns keine 15 Jahre Zeit lassen können und wollen und ehrgeiziger sind, führt das dazu, dass wir parallele Arbeiten vornehmen müssen. Und dann kann es gar nicht anders sein, dass es Überlappungen gibt und Schwierigkeiten gibt, die natürlich überwiegend industrieseitig zu suchen sind. Aber auch bei uns ist nicht alles rund gelaufen. Wir geben alles, um die Zeitpläne einzuhalten. Und wir haben Ende November einen Systemtest, der zeigt dann die Richtung auf und auch die Notwendigkeit, ob es Mitigationsmaßnahmen geben muss oder nicht.
Ja, aber seit 2 Jahren haben Sie das Problem ja zur Chefsache gemacht, Digitalisierung. Und jetzt sind gerade mal über 100 Fahrzeuge umgerüstet und deren Funk funktioniert noch nicht mal richtig. Da kann man nicht sagen, naja, das ist halt komplex.
Naja, doch, das kann man sagen, Herr Zamperoni, so leid es mir tut. Die Sache wird nicht einfacher dadurch, dass wir sie einfacher reden. Es ist höchst komplex und bleibt es auch. Und wir tun alles, alle gemeinsam, um das so schnell und so gut wie möglich hinzubekommen. Aber Softwareprobleme kann der Auftraggeber beispielsweise nicht lösen. Oder wenn sich Schwierigkeiten ergeben bei der Musterintegration in ein besonderes Fahrzeug, die lassen sich nicht alle vorhersehen. Dafür ist es einfach zu komplex, zu vielseitig und deswegen treten Probleme auf. Und die beschönigen wir auch gar nicht. Aber von einem Desaster zu reden, daran würde ich mich nicht beteiligen.
Sie reden aber davon, dass bei Ihnen nicht alles rund gelaufen ist, bei diesem Leuchtturmprojekt, wie Sie es mal genannt haben. Seit wann wussten Sie von all diesen gravierenden Problemen?
Herr Zamperoni, ich habe hier regelmäßig Gespräche geführt mit meinen Fachleuten. Das habe ich eingeführt, 23, um sicherzustellen, dass ich immer auf der Höhe der Entwicklung bin und rechtzeitig von Problemen weiß. Das letzte Gespräch dazu habe ich wenige Tage vor meinem Urlaub Ende Juli geführt. Da hat man mir gesagt, ja, es gibt die Probleme, die da sind, aber keine, die dazu führen, dass der ambitionierte, der ehrgeizige Zeitplan wirklich über Gebühr in Gefahr gerät. Mein Stand war der gleiche, als ich in die Regierungsbefragung ging. Und der General Vetter, der Zuständige, sagt mir ganz klar, bislang gibt es keine belastbaren Hinweise darauf, dass wir den Zeitplan reißen. Ausschließen kann er es aber auch nicht. Und deswegen ist dieser Systemtest im November so wichtig. Aber ganz ehrlich, Herr Zamperoni, das ist ein Projekt. Daneben gibt es unzählige viele andere. Es wäre schön, wenn wir auch darüber mal reden könnten, was in der Truppe gerade alles richtig gut läuft.
Okay, da haben Sie recht. Der Digitalfunk ist nicht die einzige Baustelle, die Sie haben. Kommende Woche steht das Konfliktthema neuer Wehrdienst an. Liegt die Option Losverfahren nach wie vor auf dem Tisch oder nicht?
Wir führen intensive Gespräche, die beiden Fraktionen, CDU, CSU und SPD. Und ich beteilige mich selbstverständlich als zuständiger Ressortminister. Aber ich bin nicht der Verhandlungsführer, das sind die beiden Fraktionen. Deswegen ist es nicht an mir, weder im Vordergrund noch im Hintergrund über den Sachstand dieser Beratung zu berichten. Ich kann nur so viel sagen, nach meinem Eindruck sind wir auf der Zielgeraden und ich bin sehr optimistisch, dass wir uns einigen werden in der nächsten Woche.
Aber nach wie vor ist nicht ganz klar, wie groß der Bedarf an Rekruten, zu welchem Zeitpunkt auch wirklich ist. Die Union, die drängt da ja drauf. Warum können Sie den nicht liefern oder wollen Sie da bewusst vage bleiben?
Nee, niemand will vage bleiben. Ich habe meine Zahlen immer genannt, die liegen offen auf dem Tisch. Wir wissen ganz genau, wie viele wir für den freiwilligen Wehrdienst brauchen, auch wann wir sie brauchen, synchron zum Aufwuchs der Kapazitäten bei Unterkunft, Ausbildung und Material. Und wir wissen auch, dass wir die NATO-Fähigkeitsziele von 260.000 für die aktive Truppe erreichen werden und wollen bis 34, 35. Von daher liegen die Zahlen auf dem Tisch.
Aber die Union sagt, wir müssen, bevor wir da abstimmen darüber, sind wir noch nicht ganz im Klaren, wie genau der Bedarf ist. Und davon hängt ja auch ab, ob ein Losverfahren oder eine Pflicht kommt oder nicht.
Nee, davon hängt das gar nicht ab. Unser Gesetzentwurf enthält Vorschläge dafür. Wir sind in Beratung dazu. Und ich sage ja, wir werden bis Mitte oder Ende nächster Woche eine Lösung haben. Da bin ich sehr, sehr zuversichtlich. Nicht jedes Problem, was in der Öffentlichkeit groß gemacht wird, ist es am Ende, wenn man genau drauf guckt, immer noch. Deswegen bin ich optimistisch.
Sagt der Verteidigungsminister. Herr Pistorius, danke für das Gespräch.
Sehr gerne, Herr Zamperoni.
Der Klimaschutz mag angesichts vieler Krisen weltweit etwas in den Hintergrund gerückt sein. Das heißt aber nicht, dass sich das Thema in Luft aufgelöst hätte. Im Gegenteil. Und es wird gerade wieder Chefsache im wörtlichen Sinne. Denn bevor in der kommenden Woche im brasilianischen Belém der UN-Klimagipfel COP30 offiziell beginnt, trafen sich vorab schon Staats- und Regierungschefs aus aller Welt dazu. Auch Bundeskanzler Friedrich Merz reiste heute an und versprach Geld für den geplanten Fonds zum Schutz der Regenwälder. Die sind nicht nur im Gastgeberland Brasilien bedroht, sondern auch in Afrika oder in Südostasien. Dort, etwa in Malaysia, zeigt sich aber auch, wie umstritten so manche Schutzmaßnahme sein kann, wie Florian Barth berichtet.
Regelmäßig geht's rein in den Regenwald. Für Roy Edimond und die anderen aus seinem Dorf ein Stück Heimat. Und eine riesige Vorratskammer. Früchte, Tiere und Holz holen sie seit Generationen aus dem Dschungel. Aus diesen Rattanästen flechten sie später Körbe oder Matten. Doch bald könnte das alles vorbei sein. Denn ein Unternehmen will das Waldstück nutzen, um mit CO2-Zertifikaten zu handeln. Mich macht das traurig und ich bin auch ein bisschen wütend. So geht es uns allen im Dorf. Ich persönlich fühle mich übergangen und verletzt. Es scheint, als ob wir den anderen, dem Unternehmen und der Regierung, völlig egal sind. Es geht um Geld, denn das Land gehört dem Staat. Und der will das Land an ein Unternehmen verpachten, das mit Zertifikaten handeln will. Dafür muss es die Natur so konservieren, wie sie ist. Die Schilder stehen schon. Aber Roy und die anderen Einwohner beanspruchen das Gebiet für sich, weil sie hier schon seit Jahrhunderten leben, sammeln, jagen und fischen. Das hier ist die Grenze, wo der Konzern die Bäume rot angemalt hat. Hier dürfen wir jetzt nicht mehr weiter. Roy und die anderen haben mit Protestschildern reagiert. Das ist das Land vom Stamm der Iban, steht drauf. Sie wollen sich weiter frei bewegen können. Hier wohnt die ganze Großfamilie in einem traditionellen Longhaus. Ein langer Flur verbindet die Wohnungen einzelner Familien. Auch Zainal Wasli lebt seit mehr als 60 Jahren in der Gegend. Sein Großvater hat ihm alte Landkarten vermacht. Die sollen belegen, dass ihnen das Land als Lebensraum zusteht. Wenn man sich diese Karten anschaut, ist doch klar, dass wir die traditionellen indigenen Rechte an diesen Grundstücken haben. Aber die Regierung will das nicht anerkennen. Wir haben die Bezirksbeamten schon so oft darauf hingewiesen, es gab so viele Treffen. Und trotzdem werden jetzt Lizenzen verteilt für die Wälder. Denn damit verdient Malaysia Geld. Und das Unternehmen? Vor Ort können wir kein Interview mit Firmenvertretern führen. Man habe die Einheimischen eingebunden, sagt uns der Projektleiter später im Videotelefonat. Sie dürften auch weiterhin in kleinem Stil sammeln und jagen. Alles stünde im Einklang mit dem Gesetz. Wir als Lizenzinhaber haben überhaupt kein Recht, Land zu vergeben oder Menschen Land wegzunehmen. Wir haben eine Lizenz erhalten, um dieses Gebiet zu nutzen. Die Forstbehörde hat uns die Grenzen gegeben und gesagt, das sind die Gebiete, in denen sie tätig sein können. Doch aus Sicht der Dorfbewohner profitieren von diesem Deal nur der Staat und das Unternehmen. Bei dieser Art von Klimaschutz fühlen sich die Einheimischen übergangen.
Sie sind zwar keine Erde und selten sind sie in der Regel auch nicht unbedingt, aber in solcher Reinform wie hier kommen sie in der Natur nun mal nicht vor. Zudem ist es äußerst aufwendig, größere Mengen zu gewinnen. Daher der Name seltene Erden. Diese chemischen Elemente sind essentiell für moderne Technologien, von Smartphones bis E-Autos. Und weil China der weltweit größte Produzent seltener Erden ist, hat es damit ein enormes Druckmittel in der Hand. Um hierzulande diese Abhängigkeit von China zu reduzieren und an seltene Erden ranzukommen, muss man neue Wege suchen und sich manchmal auch an geheime Orte begeben. Jakob Schaumann.
5 Tonnen Stahl müssen bewegt werden, um in den umgebauten Bunker reinzukommen. Irgendwo in Frankfurt. Der genaue Ort soll nicht genannt werden, denn was hier lagert, ist mehrere 100 Millionen Euro wert. Ein großer Teil der hier gelagerten Bestände gehört Privatkunden. Seltene Erden, ein gutes Geschäft. Auch für Rohstoffhändler Matthias Rüth. Doch es wird immer schwieriger, ranzukommen.
Wir mussten uns da eben auch neu strukturieren. Das heißt eben nicht von unserem chinesischen langjährigen Lieferanten kaufen, sondern dass wir eben hier Privatkunden angesprochen haben, die bei uns teilweise seit vielen, vielen Jahren einlagern, denen eben Rückkaufsangebote gemacht haben und über diese Rückkäufe dann Mengen gesammelt haben, um eben unsere Industriekunden bedienen zu können.
Windräder, Elektroautos, aber auch Panzer und Flugzeuge. Vieles kann nicht mehr ohne seltene Erden hergestellt werden. Groß ist die Abhängigkeit der Industrie von Weltmarktführer China, der mehr als 90% des Marktes kontrolliert. Auch deshalb muss über Alternativen nachgedacht werden. Eine Option, Recycling von Altmagneten für die Industrie. Am Fraunhofer-Institut in Hanau wird daran gearbeitet.
Was haben wir im Land? Was haben wir einmal importiert? Das bleibt hier im Kreislauf. Und ich importiere das nicht jedes Jahr wieder neu für teures Geld. Wir halten das hier im Kreislauf. Das ist mein Wunsch und mein Traum.
Aktuell liegt die Recyclingquote bei etwa 1%. Bis 2030 will die EU mindestens 25% der benötigten strategischen Rohstoffe, zu denen auch seltene Erden gehören, durch Recycling gewinnen. Bei großen Mengen, wie beispielsweise in Windkraftanlagen, findet das schon statt.
Bei den ganzen Kleingeräten, ob das jetzt im Handy, im Spielzeug, im Staubsauger, da braucht es zum einen Forschungsaktivitäten, aber eben da auch wirklich eine klare Gesetzgebung. Das muss zurückgeholt, zurückgewonnen werden.
Auch im Lager von Matthias Rüth sind die Bestände endlich. Lediglich eine Handvoll seiner Industriekunden hat sich einen Vorrat angelegt, falls China mal wieder nicht liefert.
Es gibt vergleichsweise wenig Alternativen. Und insofern ist natürlich die aktuelle Situation, speziell wenn man als Industrieverbraucher lange das Motto Just in Time und heute brauchen wir es und entsprechend bestellen wir am Vormittag, am Nachmittag wird es da sein, das ist halt nun mal vorbei.
Aus Sicht von Rüth ist Chinas Taktik aufgegangen, durch jahrelang gezielte Investitionen eine Monopolstellung zu erlangen. Klar ist, der Weg, um von China unabhängiger zu werden, ist ein sehr langer.
Im Sudan ist kein Ende der Kämpfe in Sicht. Nach wie vor leidet die Zivilbevölkerung unter dem blutigen Machtkampf zweier ehemals verbündeter und jetzt verfeindeter Generäle. Seit Tagen immer wieder erschütternde Schlagzeilen. Zuletzt soll es nach der Eroberung der Großstadt Al-Fashir durch die RSF-Miliz etliche Massaker gegeben haben. Doch nun ein Zeichen der Hoffnung. Gestern hatte die RSF erklärt, dass sie einem internationalen Vermittlervorschlag für eine humanitäre Waffenruhe zustimme. Doch die Zweifel an der Ernsthaftigkeit der Miliz, die gegen die offizielle Regierung kämpft, bleiben groß. Die RSF kontrolliert vor allem das Gebiet im Westen des Landes, die Region Darfur. Ramin Sina berichtet.
Dieser Junge hat überlebt. Er ist geflohen vor den Rapid Support Forces. Tausende wie er brauchen medizinische Hilfe, doch Hilfe gibt es kaum noch. Ein kleines Zelt von Ärzte ohne Grenzen steht im Norden von Darfur. Darin ein Neugeborenes. Fatuma Hassan erzählt, sie habe das Kind auf der Flucht gefunden. Ihre Eltern wurden von einer Drohne getötet. Sie waren auf dem Weg in eine lokale Suppenküche, um Frühstück zu holen. Und auf dem Rückweg traf sie die Drohne. Ich habe die Kleine aus dem Graben geholt. Einige sind verdurstet, vor Erschöpfung gestorben. Andere sind ihren Verletzungen erlegen. Viele sind verblutet. Raketen haben uns getroffen. Die Rapid Support Forces, kurz RSF, ziehen mordend durch den Westen des Sudan. Unzählige Massaker, vor allem an nicht-arabischen Stämmen. Die Täter, darunter viele Söldner auch aus den Nachbarländern, filmen sich oft selbst ohne Furcht vor Konsequenzen. Diese RSF-Kämpfer haben kein Problem damit, ihr Gesicht zu zeigen, wenn sie Frauen, Kinder oder auch männliche Zivilisten töten. Sie wissen, dass keine Gerechtigkeit kommen wird oder, wenn überhaupt, dann sie 20 Jahre auf sich warten lässt. Späte Gerechtigkeit in einem Fall vergangenen Monat am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Zum ersten Mal sprechen Richterinnen einen sudanesischen Milizenführer schuldig. Ali Kusheib, verurteilt für Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Er war Anführer der Janjaweed, der Vorgängermiliz der RSF. Anfang der 2000er sollen seine Kämpfer 300.000 Menschen getötet haben. Ein historisches Urteil, aber keine Abschreckung. Die RSF terrorisieren weiter die eigene Bevölkerung und bieten gleichzeitig im Krieg gegen die sudanesische Armee eine Waffenruhe an. Die Rapid Support Forces freuen sich, die Vereinbarung umzusetzen und sofort mit Gesprächen zur Einstellung von Feindseligkeiten zu beginnen. Doch die andere Kriegspartei, General Al-Burhan und seine Armee, haben der Waffenruhe nicht zugestimmt. Für Millionen Sudanesen bleibt weiterhin nur die Flucht. Zwischen Wüste und Savanne, Camps voller Menschen, die alles verloren haben. So Gott will, werden sie sich einigen. Wir möchten unsere Heimat Sudan nicht verlieren. Kein zersplittertes Land voller Probleme. Die Menschen im Sudan zwischen Hunger und Hoffnung. Sie warten auf den Moment, in dem das Töten endlich aufhört.
Unser Korrespondent für die Region ist Ramin Sina in Kairo. Ramin, warum hat die Armee dem Waffenruheangebot der RSF noch nicht zugestimmt?
Die Armee hat mächtige Verbündete im Sudan, unter anderem Hardcore-Islamisten. Und diese Islamisten stacheln die Armee schon seit 2,5 Jahren immer wieder an, weiter zu kämpfen. Die sudanesische Armee könnte befürchten, dass die RSF versucht, eine Waffenruhe zu nutzen, um durchzuschnaufen, um weiter hochzurüsten, um neue Kämpfer zu rekrutieren und dann auch einen neuen Vormarsch zu starten, um das ganze Land, das ist das Endziel der RSF, unter ihre Kontrolle zu bekommen. Stand jetzt hat die Armee aber auch noch nicht verloren, diesen Krieg. Das Gefühl hat sie auch. Sie kontrolliert den Osten, die RSF, den Westen des Sudan. Die RSF hat von sich aus öffentlich erklärt, ja, sie sei bereit für eine Waffenruhe, gleichzeitig heute aber mehrere Drohnenangriffe geflogen. Und so sehen die Vereinten Nationen aktuell keine Deeskalation auf beiden Seiten, eher noch Vorbereitungen auf intensivere Kämpfe. Ich sehe als einzige Chance, dass die ausländischen Mächte noch mehr Druck ausüben. Ich habe das Gefühl, das ist in den letzten Tagen ein Tick mehr passiert. Die USA, Saudi-Arabien, Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emirate haben den Vorschlag für die Waffenruhe unterbreitet, versucht zu vermitteln. Und vielleicht ändert die sudanesische Armee ja auch noch ihre Haltung.
Wir haben die Flüchtlingslager im Beitrag gesehen. Millionen sind auf der Flucht. Kommen denn genügend Hilfslieferungen im Land an?
Nein. Und die Lage ist vor allem in Darfur, vor allem rund um El-Fasher, sehr dramatisch. Diese Stadt war umzingelt von der RSF monatelang. Die sudanesische Armee hat versucht, per Luftbrücke Hilfsgüter abzuwerfen. Das ist selten gelungen. Viele Einwohner berichten, dass sie wochenlang Viehfutter essen mussten und das dann auch irgendwann ausgegangen ist. Die Lage ist katastrophal, was die humanitäre Lage angeht. Es gibt einen Arzt von Ärzte ohne Grenzen, der hat gesagt, das ist das Schlimmste, was er je gesehen habe. Also es braucht dringend eine Waffenruhe und dann im zweiten Schritt tausende Lkw mit Hilfsgütern, die in Richtung Darfur rollen.
Ramin, danke für die Informationen und Schilderungen nach Kairo. Und wir machen weiter mit Nachrichten des Tages mit dir, Rumi.
US-Präsident Trump erwägt offenbar Ungarn weiterhin die Einfuhr von russischem Öl zu gestatten. Eine entsprechende Ausnahme von den im Oktober verhängten Sanktionen stellte er seinem ungarischen Amtskollegen Orbán bei dessen Besuch in Washington in Aussicht. Trump begründete dies mit fehlenden Seehäfen Ungarns. So sei es schwierig, Öl und Gas aus anderen Regionen zu beziehen. Außerdem bekräftigte Trump, dass Budapest der Ort für ein mögliches Treffen mit Russlands Präsident Putin sei. Der Bundestag hat die weitere Finanzierung des Deutschland-Tickets bis 2030 beschlossen. Die Verkehrsanbieter bekommen demnach vom Bund einen Zuschuss von 1,5 Milliarden Euro im Jahr. Dieselbe Summe sollen die Länder geben. Das Deutschland-Ticket wird allerdings ab Januar 5 Euro teurer. Es kostet dann 63 Euro im Monat. Bundesjustizministerin Hubig will Frauen in der Öffentlichkeit besser vor Voyeurismus schützen. Bis Anfang nächsten Jahres solle ein entsprechender Gesetzesvorschlag vorliegen, kündigte die SPD-Politikerin am Rande der Justizministerkonferenz in Leipzig an. Konkret gehe es um Aufnahmen, bei denen zielgerichtet etwa der bekleidete Po einer Frau gefilmt oder fotografiert werde, um sich daran gegebenenfalls sexuell zu erregen. Künftig soll auch sexistische Anmache auf offener Straße zum Straftatbestand werden. Bernd Neuendorf bleibt Präsident des Deutschen Fußballbundes. Der 64-Jährige wurde auf dem DFB-Bundestag einstimmig wiedergewählt. Seit 2022 steht er an der Spitze des Verbandes. Nun ist er für 4 weitere Jahre gewählt. Einen Gegenkandidaten hatte er nicht. Anders war das bei der Wahl des Vizepostens. Da gewann Silke Sinning knapp gegen Silke Rammel. Über Vietnam ist der Taifun Kalmegi hinweggezogen. In den Provinzen Dak Lak und Chai Lai sorgte er mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 150 Kilometern pro Stunde für Überschwemmungen und Zerstörungen. 5 Menschen kamen dabei ums Leben. Zuvor hatte der Sturm Teile der Philippinen verwüstet. Dort gab es mehr als 180 Tote, etwa 130 Menschen werden noch vermisst.
Von seiner Hände Arbeit zu leben. Was das bedeutet, das weiß man, wie der Name schon sagt, wohl in keinem Bereich so gut wie im Handwerk. Doch viele Lehrstellen bleiben jedes Jahr unbesetzt. Selbst in Gegenden, wo junge Menschen keinen Job finden oder haben und Bürgergeld bekommen. Wie also die für solche wichtigen Berufe begeistern? Den dafür nötigen Motivationsschub könnte ja vielleicht das Ordnungsamt mitbringen, wenn es frühmorgens an der Haustür klingelt. Diese Idee hatte jedenfalls ein Landrat in Thüringen. Unsere Reporterin Wiebke Schindler war dort mit dem Ordnungsamt unterwegs, mittendrin in Nordhausen.
8.30 Uhr, Besuch vom Ordnungsamt. Eigentlich würden sie gern klingeln.
Oh!
Sandra Hesse und ihr Kollege sind unterwegs, um junge Bürgergeldempfänger zur Arbeit zu bewegen.
Er ist der Einzige, der keine Klingel hat, aber wieso ist die abgebaut? Finde ich sehr seltsam.
Hier soll ein junger Mann leben, der vom Jobcenter zur Arbeit verpflichtet wurde. Nur erschienen ist er bisher nicht.
Guten Morgen.
Machen Sie mal bitte kurz die Tür auf.
Bei ihm werden Sie heute nicht erfolgreich sein, wie auch den Tag zuvor nicht.
Wir haben erst gedacht, er ist nicht da, aber wir haben dann doch gehört, dass sich da hinter der Tür was getan hat. Er muss uns nicht öffnen. Wir haben keine Zwangsmöglichkeiten. Wir hätten gerne mit ihm gesprochen, hätten ihm erklärt, dass wir wiederkommen. Haben wir ja auch durch die Tür gesagt.
Ein Vorgehen, das er in Gang gesetzt hat. Matthias Jendricke, Landrat von Nordhausen. Er will junge Menschen zum Arbeiten bringen und das mit Druck. Das sei der richtige Weg. Wer nicht mitmache, dem drohen Kürzungen des Regelsatzes um 10%. Vor allem aber wolle der SPD-Mann der jungen Generation eine Perspektive geben.
Wir wollen eigentlich, dass die Leute gar nicht übers Jobcenter mit uns Stress haben. Wir wollen eigentlich den jungen Menschen sagen, du hättest im September, Oktober locker noch eine geordnete Ausbildung beginnen können. Die Firmen warten auf euch. Jetzt hast du den Zug wieder verpasst. Jetzt müssen wir dich irgendwie mobilisieren, damit das im nächsten Jahr startet.
Wer soziale Leistungen wie Bürgergeld erhält, hat die Pflicht, an Maßnahmen teilzunehmen, die die Integration in den Arbeitsmarkt fördern. So sagt es das Sozialgesetzbuch. Von den 30 jungen Menschen im Landkreis Nordhausen, die zur Arbeit verpflichtet wurden, haben 8 den Weg pünktlich zum ersten Tag geschafft.
Wenn die Mutti liegen bleibt, dann bleibt das Kind auch im Bett. Und dann stehen die auch nicht auf und dann lebt man ihnen das halt einfach vor.
Sandra Hesse klingelt an weiteren Türen und oft kann sie auch Erfolge verbuchen.
Wir bieten Ihnen jetzt die Chance, mit uns mitzufahren. Und dann können Sie das alles dort noch mal mit dem Leiter klären. Ja? Wollen Sie sich anziehen kurz? Ja?
Die junge Frau ist wie alle anderen zuerst per Brief aufgefordert worden, den 1,20 Euro Job anzunehmen.
Ich wollte es ja eigentlich machen, aber dann ist ja halt mein Hund gestorben. Also deswegen wollte ich halt nicht mehr.
Der Weg führt sie in eine der Werkstätten des Vereins Horizont. Hier werden seit vielen Jahren Menschen beschäftigt, die auf dem regulären Arbeitsmarkt kaum eine Chance haben. Seit Anfang der Woche arbeiten jetzt auch junge Menschen, die dafür zusätzlich zum Bürgergeld 1,20 Euro pro Stunde erhalten. Die Möglichkeit, sonst mit Sanktionen zu drohen, hatte noch die Ampelregierung beschlossen. Luisa Links ist heute den ersten Tag hier. Sie ist freiwillig gekommen.
Ich war 2 Jahre jetzt in Elternzeit, dann habe ich jetzt seit diesem Jahr versucht, eine Ausbildung zu finden, was auch wieder schwieriger ist mit einem Kleinkind, weil viele dann denken, man ist nicht zuverlässig genug und das macht dann die Sache immer schon ein bisschen schwieriger.
Er will helfen, sieht seine Werkstatt als Sprungbrett in den Arbeitsmarkt.
Wir wollen die Jugendlichen alle mitziehen, wir wollen sie motivieren, wir wollen sie in Arbeit bringen, wir wollen sie, dass sie selbst Geld verdienen und dass sie nicht vom Vaterstaat abhängig sind. Und davon haben wir schon so einige vermittelt.
Eine Chance auf einen Arbeitsplatz, darauf hoffen die meisten hier.
Viel hingeschrieben, aber keine Rückmeldung. Na, oder halt Absagen. Deswegen bin ich mal wieder froh, rauszukommen, was zu machen.
Ja. Wenn man so sieht, ist es auch eine Möglichkeit, mal wieder irgendwo reinzuschnuppern, was vielleicht für einen liegt oder nicht. Damit man weiß, was man überhaupt in Zukunft machen könnte.
3 Monate soll das Projekt erstmal laufen. Mit der geplanten Verschärfung der neuen Grundsicherung hofft der Landrat auf noch mehr Möglichkeiten, junge Menschen zu aktivieren, notfalls auch mit Zwang.
Die Sehnsucht nach der perfekten Welle treibt wohl jeden Surfer und jede Surferin an. Und viele reisen um die halbe Welt, um diese Sehnsucht an den legendären Surfspots von Hawaii, Tahiti oder Australien zu stillen. Doch weil die für hiesige Surffans eben nicht gerade um die Ecke liegen, helfen hierzulande Alternativen. So wie in München seit Jahrzehnten etwa die Eisbachwelle am Englischen Garten. Nicht ganz so ein Prachtexemplar, dafür aber quasi fußläufig mitten in der Stadt. Und ja, die Aufräumarbeiten im Bachbett räumten kürzlich aber die Welle gleich mit ab. Und bislang erscheint immer noch keine Lösung am Horizont. Moritz Stadler.
Das war bis vergangene Woche die lässigste Stelle Münchens. Ein Surfspot, ein Ort, an dem München zeigen will, wie cool es ist. Doch nachdem der Bach abgelassen und gereinigt wurde, ist die Welle am Eisbach weg. Und ein Großteil Münchner Coolness.
Es wäre schon schön, wenn hier alles mobilisiert wird, dass es wieder eine Welle für die Surfer gibt.
Die Wiederherstellung der Welle hat daher für den Oberbürgermeister höchste Priorität.
Wir wollen alles tun, damit sie wieder läuft. Und danach können wir uns dann überlegen, was wir gemacht haben und warum sie nicht mehr gelaufen ist. Aber erstmal geht es wieder darum, dass wir die Welle wieder zum Laufen bekommen.
Dabei war es am Eisbach jahrelang normal, dass es die Welle eine Zeit lang nicht gab. In den 70ern und 80ern fiel sie oft wochenlang aus, erzählt Eisbach-Urgestein Quirin Rohleder.
Ich habe mit 13 angefangen hier und da war es ganz oft so, nach der Bachauskehr oder auch im Frühling, wenn einfach der Pegel sehr hoch war, dass ich wochenlang hier hingefahren bin, geradelt bin aus Schwabing und die Welle einfach nicht funktioniert hat.
Surfen war hier damals offiziell verboten. Die Surfer-Community beschloss trotzdem, den Bachlauf mit Einbauten so zu verändern, dass man dauerhaft surfen konnte.
Es wurden gelbe Westen angezogen, sodass es halt sehr offiziell aussieht. Und wenn dann da jemand dasteht mit einem riesen Bohrer und da was reinbohrt und eine gelbe Weste anhat, dann fragt sich auch, glaube ich, niemand, ob das jetzt legal oder illegal ist.
Seitdem wird Surfen in München immer populärer. Längst ist daraus auch ein Geschäft geworden. Einige aus der Eisbach-Community von früher haben inzwischen in einem Vorort eine Surfanlage gebaut, um noch mehr surfen zu können. Aber ohne den Eisbach geht es nicht.
Der Eisbach ist was ganz Besonderes und ich finde es immer cool, dass es München hat. Und mich freut es einfach wahnsinnig, jedes Mal das zu sehen und auch selber immer dabei zu sein.
Die Stadt versucht also jetzt legal das hinzubekommen, was den Surfern damals illegal gelungen ist. Die Welle dauerhaft zum Laufen zu bringen.
Ich würde hoffen, dass es hinkriegen, oder? Wie schaut's aus? Wird es gelingen?
Schon im Juli hatte München die Helmut-Schmidt-Uni aus Hamburg beauftragt, die Welle zu erforschen. Zurzeit baut man in Hamburg an einem Flussmodell im Maßstab 1 zu 5. Aber noch ist die Ursache fürs Verschwinden nicht gefunden. Und wann man am Eisbach wieder surfen wird, kann momentan niemand sagen.
Aber vielleicht ist ja ohnehin gerade kein Surferwetter. Oder, Claudia, wie sehen die Aussichten fürs Wochenende aus?
Nein, Ingo, zum Surfen ist es, glaube ich, ein bisschen frisch. Wobei, das wird ja die Hartgesottenen überhaupt gar nicht abschrecken. Wir surfen jetzt ebenfalls auf der Welle in München, allerdings eher auf der Temperaturwelle. Und dazu muss es auch gar nicht, oder muss man sich gar nicht warm anziehen, denn kalt ist es nicht. Es wird nächste Woche wieder wärmer. Sie sehen, unsere Temperaturkurve, die hat hier so ein paar Wellen von 8 Grad starten. Das Wochenende knapp unter 10 Grad wird es ziemlich sicher nächste Woche wieder deutlich bergauf gehen. Und zwar in München beispielsweise auf die rund 16 Grad. Und jetzt dazu die Temperaturkurve für Rostock. Und man sieht, dass sich diese beiden Linien kaum unterscheiden. Also fast überall sieht es im Moment bei den Trends in Deutschland so aus, dass es im Laufe der nächsten Woche wieder deutlich wärmer wird, nachdem es ja im Moment mit viel Nebel, Hochnebel ganz schön frisch geworden ist. Und ein bisschen über dieser Linie liegt noch mal Aachen. Am Nordrand der Eifel, da wird die Luft besser runtergemischt, die jetzt ja gerade in den mittleren Höhenlagen besonders warm ist. Da starten wir morgen von 18 Grad, dann geht es am Wochenende ordentlich runter auf 14 Grad. Aber selbst in Aachen Richtung Freitag wieder deutlich höhere Temperaturen. Ansonsten ist es verbreitet neblig, trüb, es bildet sich Hochnebel. Auch in der Nacht haben wir es noch mit dichteren Hochnebelwolken zu tun. Richtung Osten, also von Vorpommern runter bis zur Lausitz, anfangs noch locker bewölkt. Da verdichten sich die Wolken dann morgen im Laufe des Tages auch. Die Berge gucken noch raus, Schwarzwald oder Alp beispielsweise. Und auch westlich des Rheins in Nordrhein-Westfalen. Morgen die Chance auf ein bisschen Sonnenschein, sonst kommt von Nordwesten her leichter Nieselregen dazu. Die Temperaturen liegen in den frühen Morgenstunden, wo es längere Zeit aufklart, bei minus 2 Grad. Sonst meist 1 bis 10 Grad direkt an der Küste. Da wärmt das Wasser noch ein bisschen. Die Höchsttemperaturen morgen Nachmittag liegen bei 2 bis maximal 15 Grad. Das ist eben auch Aachen noch mit am wärmsten. Die nächsten Tage grau in grau, Nebelsuppe, selten etwas Sonnenschein. Und die Temperaturen gehen noch ein bisschen zurück.
Claudia, vielen Dank für diese Aussichten zum Wochenende. Soweit die Tagesthemen an diesem Freitagabend. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit einem Krimi aus der Reihe Morden im Norden.
Und danach die Sportschau mit den Freitagsspielen in der ersten und zweiten Bundesliga.
Morgen begrüßt Sie dann Jesse Wellmer an dieser Stelle. Wir wünschen ein schönes Wochenende.
Und noch einen schönen Abend.
Tschüss, bleiben Sie zuversichtlich.